At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Du kennst es sicher. Man hört Musik, ob Radio, Streaming oder für die Kenner unter euch auch Vinyl, also Platten. Und man denkt sich, ja, warum klingt das denn jetzt auf einmal so dünn, so leise oder vielleicht auch lieblos, wie durch eine Konservendose geschossen, also im Prinzip blechern, ja. Das hat jeder von uns vielleicht irgendwo mal gehört. Und vielleicht liegt es an deinen Ohren, dann solltest du das unbedingt mal checken lassen, wenn das bei allen Audioquellen so klingt. Vielleicht liegt es aber auch am Signal. Denn bei dieser Problematik stecken oft eben nicht die Songs oder der Podcast dahinter. Denn was aus deinem Radio, deinem Smartphone oder deiner Anlage rauskommt, ist kein fertiges Musiksignal. Dahinter steckt ein unsichtbarer Held in unserer Audiokette. Die sogenannte Phono-Stufe ist das Herzstück analoger Audioverstärkung, welche oft verbunden mit der sogenannten RIAA-Entzerrung daherkommt. Und keine Sorge, ich kläre natürlich in dieser Folge auf, was das alles zu bedeuten hat, damit du dich am Ende der Folge zu einem echten Audio-Experten dazuzählen kannst. Denn ich erkläre hier Sachen, wo viele vielleicht mal gelesen haben, das ein oder andere mal gesehen haben, aber nie wirklich verstanden haben. Und wie du es von mir mittlerweile auch kennst, in dieser Folge gibt's nicht nur verständliche Technik, sondern auch ein paar, ich sag mal, gezielte Zitate aus der Welt der Technik. Zum Ende der Folge wirklich ein sehr passendes Zitat, um dir die Augen zu öffnen. Und das verspreche ich dir. Also, starten wir rein. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit mir, Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder den Podcast, das Audioformat und auch Videoformat, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, aber auch elektrischer Arbeit, das, was der Zähler so zählt, über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise im Handwerk, in der Industrie, aber auch bei euch zu Hause. Und das Thema der heutigen Podcast-Folge, das widme ich dem lieben Lukas. Der liebe Lukas, er schrieb mir über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de folgende Worte. Hallo Giancarlo, ich wollte mal fragen, ob du einen Podcast über Audioverstärkung, zum Beispiel eines Plattenspielers, machen kannst, wie du in Folge Nummer 68 erwähnt hast. Auf Wunsch der Zuhörer in Anführungszeichen geschrieben oder so ähnlich. Finde ich super, wie du den Podcast hochgezogen hast. Und wie ihr raushört, habe ich daraus eine Podcast-Folge gemacht. Er schrieb mir aber noch ein bisschen mehr. Er schrieb mir nämlich außerdem, schrieb er mir folgende Zeilen. Also, mich würde es interessieren, den technischen Aufbau. Ich arbeite zurzeit an einem Philips-Gerät, dessen Ausgang nur sehr schwach, sehr leise ist. Bin zwar kein gelernter Elektrotechniker, jedoch interessiert mich die Technik und somit beschäftige ich mich gerne damit. Und erstmal an der Stelle muss ich sagen, erstmal auch Dankeschön an dich für die Nachricht, Lukas. In der Regel bekomme ich ja von Elektrotechnikern beziehungsweise Azubis, Meisterschülern, bekomme ich hier Nachrichten. Und wenn mein Podcast einen Technikbegeisterten anspricht, erreicht, umso besser. Das freut mich wirklich sehr. Da weiß ich, meine Arbeit wird auch ja von dir sehr wertgeschätzt. Du hast mir diese Zeilen ja geschrieben. Ihr nehmt euch ja die Zeit für die Mail und dementsprechend möchte ich das Ganze auch wertschätzend wiedergeben und dir darauf antworten. Er schrieb dann weiter, im Allgemeinen möchte ich anmerken, dass mir die Podcasts, wo es um Technik geht, besonders gut gefallen. Da, wo es um Allgemeinwissen geht, weniger. Jedoch höre ich trotzdem jede Folge, danke schon mal dafür, da ich die Idee und deine Begeisterung darin gut finde. Ja, also ich mache das wirklich hier mit Begeisterung, sonst könnte man das gar nicht machen. Und so Allgemeinwissen schadet ja nie. Soll keine Kritik sein und keinesfalls soll es bedeuten, dass du damit aufhören sollst. Bitte nicht falsch verstehen, ich gebe nur meinen Senf dazu. Und ihr habt ja bei mir auch auf der Website die Möglichkeit, Kritik, Feedback zu geben und ich bin dankbar dafür und ich versuche ja auch immer wieder so eine Mischung, eine gute Mischung zu finden, dass es eben nicht nur darum geht, Sachen allgemein zu verstehen oder in irgendeine Richtung zu euch zu drücken, dass ihr irgendwie kritisch sein sollt. Ich möchte, dass ihr stets kritisch denkt, auch bei mir. Deswegen gebe ich auch immer wieder meine Quellen an, 1 bis und so weiter und sage euch auch, wo ich was hergezogen habe. Ihr sollt auch mich hinterfragen, bitte, bitte, damit auch ich verbessere mich ja auch immer wieder und nicht, dass ihr sagt, ah, da hat er irgendwo seine Informationen von Hinterwelt dann herbezogen. Und wie gesagt, es wird auch heute technisch sein, keine Angst, Lukas. Und ja, du kannst mich gerne namentlich nennen, eventuell mit Vornamen und die Grüße werden nach Südtirol gehen. Damit bin ich ein italienischer Kollege von dir. Das setze ich jetzt mal in Klammern mit dem italienischen Kollegen. Nichtsdestotrotz, den musste ich bringen, du wusstest das, glaube ich. Also heute holen wir Technik aus Südtirol auf den Tisch. Ja, ich habe euch den mal aufgerufen in Quelle 1. Das Modell, was der liebe Lukas da hat, ja, diesen Plattenspieler von Philips, ist auf radiomuseum.org, habe ich den gefunden. Und Lukas arbeitet dran, solides Gerät, aus den 70er Jahren, also schon über 55 Jahre, wenn es 1970 wäre, alt. Aber der Sound ist, wie von ihm beschrieben, leider kaum hörbar. Also ich weiß, bei der Oma steht noch so ein Ding. Und ich hoffe auch, also dass er den niemals weggibt oder irgendwo wegschmeißt oder so, dann bin ich der Erste, der mir das Zeug holt. Also ich weiß nicht, wie ihr da draußen drauf seid, ihr Elektroniker, aber ich liebe so Zeug. Ja, also gerade alte Techniken, altes Röhrenradio mit Bluetooth-Empfänger, ihr müsst euch das so vorstellen. Früher war die Technik das, was den Sound gut machen musste, weil das Signal, was kam, schlecht war. Dann wurde unser Netz ja besser ausgebaut und dann wurde das Signal besser und das heißt, die Technik konnte kompakter gebaut werden, zurückgebaut werden, wenn man so möchte. Das heißt, aus den großen, riesigen Radios und Plattenspielern wurden immer kleinere, kompaktere Geräte, weil eben nicht mehr so viel Technik von außen notwendig war, beziehungsweise auch sich die Technik dahingehend verbessert hat, dass man eben alles mit Operationsverstärkern, mit kleineren SMD-Bauteilen, alles kleiner machen konnte. Ja? Und dementsprechend, wenn ihr heute ein Röhrenradio nehmt, Bluetooth-Empfänger dran, euer Handy damit verbindet, Smartphone, und dann was abspielt, diesen Sound, die mussten aus den Boxen so viel rausholen. Und jetzt habt ihr aber das gute Signal plus die geilen Boxen, tolles Signal. Also wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Okay, also, jetzt nur mal erstmal zur Einordnung, ja. Aktuell kannst du dir das bei Lukas mit seinem Plattenspieler, was er ja auch erklärt hat, so vorstellen im Prinzip, als würdest du Wasser aus einer winzigen Pfütze mit einem Feuerlöschschlauch spritzen wollen. Du legst den Schlauch da rein, der pumpt auch irgendwie, aber irgendwie, ja, tropft so vorne raus, ja, tropft wie ein Kieslaster. Ja, absolut keine Chance auf Druck also. Aber dieses Prinzip, was er braucht, das kennt jeder von euch. Wenn dein Mikro oder dein Insta-Stream genauso lahm ist, fehlt oft dieselbe technische Zutat. Es ist Verstärkung plus Entzerrung. Und in der heutigen Folge klären wir also gemeinsam, kläre ich mit dir, ein paar technisch mega interessante Dinge. Nämlich, erstens das Grundprinzip von Verstärkung. Also wie aus einem schwachen Signal ein richtiges Musiksignal, so dass es auch dein Kind am Ende kapieren sollte, einmal wird. Das zweite ist, für Technikfreaks habe ich auch was dabei, und zwar was diese RIAA-Kurve technisch tut, welche Zeitkonstanten zählen und warum das alles auch in unserer modernen Audiotechnik drinsteckt. Denn nur weil Lukas was von einem Plattenspieler erzählt, heißt das ja nicht, dass diese Technik nur in alten Geräten verbaut ist und heute absolut irrelevant ist. Dem ist nämlich nicht so. Und RIAA möchte ich mal direkt klären, weil es im Prinzip nicht schwer ist. Und dazu habe ich für dich die Quelle 2, ist auf Englisch, weil es da einfach besser erklärt ist. Ihr kennt das vielleicht auch von dem ein oder anderen amerikanisch-englischen Film, ja, oder englische Humor. Wenn ihr das hört und dann wird das irgendwie übersetzt, dann geht viel Witz verloren. Und so ist es bei einigen Fachtexten auch. Dementsprechend nicht böse sein, wenn der ein oder andere Text, den ich hier habe oder die Quelle auf Englisch ist. Also, RIAA. So, das steht für Recording Industry Association of America. Das ist der US-Verband der Musikindustrie, der diese Entzerrungskurve 1954 als Standard eingeführt hat, damit alle Plattenspieler und alle Schallplatten weltweit zusammenpassen. Kannst du dir vorstellen, wie aktuell dieser USB-C-Standard, ja, für alle Android-Phones, ja, weil aktuell noch, wisst ihr auf dem Markt, wir haben Micro-USB, wir haben Mini-USB, wir haben USB-C, wir haben Lightning. Das ist eine Katastrophe. Jedes Mal musst du gucken, ja, was hast denn du für einen Anschluss. Wenn wir aber universal für alle was haben, ey, top. Ob jetzt USB-C, ich fand Micro-USB, fand ich ganz geil. An der Stelle ist meine Meinung, weil du ja diese kleinen Häkchen einmal hast, dass er einrastet. Plus, der war ja auf der einen Seite war ein bisschen breiter unten und oben ein bisschen feiner, so dass du den nur in eine Richtung, also im Prinzip idiotensicher, und den USB-C, den kannst du egal wie reinstecken. Ja, okay, es könnte weniger kaputt gehen. Ich denke mal, darum geht's, dass die Leute eben nicht da reingucken. Ihr wisst, wie die Leute meistens sind. Ja, also ich meine, wenn man sich mit der Technik beschäftigt, dann denkt man sich schon das ein oder andere Mal so, okay, ja, man möchte ja, dass die Technik lange hält, dass das Smartphone eben nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre hält, vielleicht 10 Jahre, weil gibt's ja auch einiges an Geld aus. Ich habe meinen PC, den habe ich damals in der Ausbildung selbst zusammengebaut, den habe ich jetzt noch. Wenn jetzt nicht mit Windows 11 die ganze Geschichte wäre, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es da gute Möglichkeiten gibt. Ich habe mich da auch schon mal informiert, Windows 11 auf einen alten Windows 10er drauf zu machen. Aber ich glaube, jetzt wird es langsam mal Zeit für neuere, modernere Technik, neueres, moderneres Mikro vielleicht noch dazu. Und dann habe ich einmal wieder, ja, 10 Jahre Ruhe. Und dann habt ihr auch nochmal ja, besseren Content. Wenn euch das auch gefällt, ey, könnt ihr mich gerne unterstützen, PayPal-Link, ihr wisst, Spenden unterstützen diesen Podcast, aber ist jetzt nicht so, dass ihr extra dafür jetzt mal spenden sollt, war jetzt nur mal so am Rande erwähnt. Okay, also RIAA-Kurve, also diese Recording Industry Association of America, ist eine genormte Klangveränderung, komme ich noch später darauf zu, es war genial, die wurde nämlich beim Pressen von einer Schallplatte verwendet. Und dabei wurden jetzt Höhen und Bässe wurden einmal angehoben, also die Höhen wurden künstlich angehoben und die Bässe wurden künstlich abgesenkt. Und das alles, damit diese Bässe und diese Höhen besser auf die Platte passen. Ja, also beim Abspielen wird dann das Ganze durch die sogenannte Phono-Stufe wieder umgekehrt, also reversiert, damit die Musik klingt, wie sie in ursprünglicher Form aufgenommen wurde. Für Digitaler unter euch, oder für die, damit ihr es versteht, im Prinzip kannst du dir das vorstellen, wie jetzt, ob ein digitales Signal erst, ob ein analoges Signal digitalisiert wurde, indem es auf die Platte gepresst wurde, und dann wird es von dem Plattenspieler von dem Digitalen wieder analog umgesetzt. Ja, oder analog, digital, digital, analog. Ja, genau. So rum, ja. Du musst im Prinzip diese Brücke schaffen, weil du wolltest ja diese Platte nehmen und wolltest sie ja weltweit irgendwo abspielen. Das heißt, du musstest es ja irgendwie hinkriegen, das Signal einheitlich da drauf zu pressen, auf die Platte, Höhen und Tiefen. Ihr kennt das, dieses geile Kratzen auf der Vinylplatte, ja. Ja, gab's mal einen Poetry Slammer, boah. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht, aber der hat mal über Bärte hat er was gemacht und er sagte, seine Freundin hätte sich beschwert, seine Ex, dass er Bart trägt und er würde so kratzen. Und dann sagt er, das ist wie das Kratzen einer Platte auf Vinyl, das ist auch schön. Ja. Und dann mal applaudiert und war eine passende Zeile und so im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen. So, und beim Abspielen, wie gesagt, wird das Ganze noch durch die sogenannte Phono-Stufe, wird das Ganze eben umgekehrt, dieser AD-Wandler, DA-Wandler. Und zum Schluss der Folge sage ich dir noch, wie Lukas es praktisch umsetzen kann, also wie auch du mit überschaubarer Technik, das ist wirklich gar nicht so schwer, wenn ich da recht habe, ich will meine Hand jetzt nicht unbedingt ins Feuer legen, aber ich zeige da eine sehr kostengünstige Maßnahme, die der Lukas gerne mal ausprobieren kann. Alles verlinkt unten in den Quellen. Und wie auch du vielleicht dein System, zum Beispiel einen alten Plattenspieler oder einen modernen Mini-AMP, sofort hörbar besser machen kannst. Und damit du das Ganze ganz entspannt verstehst, beginnt das Ganze natürlich easy. Nachdem wir auch ein wenig tiefer in die Technik reingehen, werde ich aber immer wieder alles erklären. Also ich versuche wirklich alles so, dass ich jeden von euch hier gut abholen kann. Ja? Okay, gehen wir mal rein in Quelle 3. Da habe ich nämlich zum Beispiel Phono Preamp versus Amplifier. Also auch wieder eine englische Quelle. Und wir steigen mal ein. Du musst dir das wirklich erstmal vorstellen. Du willst den Gartenschlauch anschließen. Aber statt auf den Wasserhahn oder den Wasseranschluss am Haus, steckst du eben diesen Gartenschlauch in die Pfütze, gefüllt von Gewitter von letzter Nacht. So. Und genauso fühlt sich ein Verstärker, wenn du ihn direkt mit dem Signal des Plattenspielers fütterst. Denn das, was da rauskommt, das ist nicht wirklich ein richtiges Signal, womit er direkt arbeiten kann. Das ist mehr ein kleines, zitterndes Millivolt-Signal, das gerade so sagt, hallo, hier ist Musik, kannst du mich hören? Ja, so von der letzten Reihe, ja, beziehungsweise wie wenn du im Spind eingesperrt bist, ja, und du versuchst irgendwie durch eine Halle zu rufen. Ohne Verstärkung versteht dein Verstärker das aber gar nicht. Also nochmal, um das für dich klar zu machen, um das irgendwie greifbar für dich auch jetzt gerade im Auto oder beim Spaziergang zu machen. Wenn das Signal direkt rauskommt, ohne Verstärker, dann ist das wie, als würde ein Kind auf einer riesigen Bühne flüstern, ohne Mikrofon, das steht ganz hinten auf der Bühne, ja, gerade so vor dem Vorhang, und du bist ganz hinten im Saal und dann ist das Kind da hinten am Flüstern. Da hörst du das kaum. Ja, ich versuche jetzt so ein bisschen Brüllflüstern, ja, vielleicht auch für den ein oder anderen ASMR, aber bitte, bitte, jetzt ohne Erregung. Also, und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber warum ist das denn heute noch wichtig? Weil heute kein Plattenspieler, mein iPhone macht es doch automatisch. Ganz einfach. Das Prinzip, glaub es mir, ist zeitlos. Wenn dein Mikrofon, deine E-Gitarre und selbst dein modernes Streaming-Gerät ja, mit schwachem Line-Out betrieben wird, beziehungsweise nur einen schwachen Ausgang hat, brauchst du dieselbe Technik wie damals beim Vinyl. Eine Verstärkung und oft auch eine Entzerrung. Und das kann ein Preamp sein, also ein Vorverstärker, ja, der zum Beispiel aus 2 Millivolt, sehr, sehr kleines Signal, ganze 0,3 bis 1 Volt zaubert. Ja, das kann sowas sein. Klingt für den einen oder anderen jetzt auch wieder wenig, aber 2 Millivolt, ja, Leute, sind die tausendstel Volt, das sind 0,002 Volt. Und er macht aus 0,002, macht er 0,3, ja, also ne, 300 Millivolt, denkt dran. Das kann so ein Preamp sein, ein aktives Interface. Oder eben die klassische Phono-Stufe. Und keine Sorge, alle Begriffe, die du eben jetzt gehört hast, glaub es mir, ich erkläre dir nach und nach und du wirst sie alle kapieren, wenn du mir weiter folgen kannst. Auf jeden Fall, komm mal rein. Ohne die genannten Möglichkeiten, Preamp, aktives Interface, Phono-Stufe, merkt dein Verstärker selbst überhaupt gar nicht, dass da überhaupt ein Signal anliegt. So, und wenn du jetzt immer noch denkst, ist das nicht überholt, dann frage ich dich immer noch, ist alt schlecht? Denn ich vergleiche das immer ganz gerne mit alter Technik, die man nicht mehr sieht, von der man nichts mehr hört, wie mit unseren Steuern. Die bezahlen wir auch schon ewig. Wir regen uns drüber auf, ja, wenn sie in unsinnige Situationen oder unsinnige Sachen reingesteckt werden, ja, oder Sachen, wofür wir gar nicht gestimmt haben, Krieg, NGOs. Aber wenn du die Steuern sehen würdest auf deiner Straße, in deinen Schulen, in deinen öffentlichen Gebäuden, in den Krankenhäusern, würdest du sagen, oh, mache ich gerne, super Sache. Und genauso ist es mit dieser Technik. Nur weil etwas alt ist, heißt es nicht, dass es veraltet ist. Und jetzt kommen wir mal zur Erläuterung. Ja, so ein Preamp. Was ist das eigentlich? Quelle 4 dafür für dich. Also so ein Preamp macht heute genau noch das, was er vor Jahrzehnten schon machte. Nur oft, ja, eleganter, kompakter. Denn trotzdem bleibt das Prinzip gleich. Und wenn du es raus hast, hörst du auch den Unterschied sofort. Also jeder, der mit Audiotechnik zu tun hat, der im Studio schon war und Musik aufgenommen hat, sich selber beim Singen aufgenommen hat oder aber auch mit seiner Band, der weiß, okay, das ist sauberes Signal und das ist ein schlechtes Signal. Und in Quelle 4 habe ich auch noch für dich drinne, wie du so ein Preamp korrekt einstellst. Ja, also wenn du da noch Interesse dran hast, kannst du da gerne genauer drinne nachlesen. Auf jeden Fall, Wie bereits angedroht, kurz die Erklärung zu den Fachbegriffen aus der Audiotechnik, denn ich möchte ja, dass ihr wirklich alles auch versteht und auch der Lukas, damit er ungefähr weiß, ah, okay, das bedeutet das, das bedeutet das, so muss ich das einstellen, das macht hier Sinn, das brauche ich nicht, das gibt's für Möglichkeiten. Und vorab, was du brauchst für die Verstärkung und Entzerrung von deinem Eingangssignal. Erstens, kümmern wir uns mal darum, was überhaupt das Phonosignal ist. Also ich möchte mit dir verstehen, okay, was ist überhaupt das Phonosignal? Stell dir vor, das Phonosignal ist wie das Flüstern von dem Kind in der großen Turnhalle. Es ist echt, es ist Musik, aber es ist zu leise. Technisch reden wir hier von den eben angesprochenen 2 bis 5 Millivolt. Das ist 100-mal schwächer als ein normales Line-Out-Signal. Kommen wir gleich noch zu. Ja, also 100-mal schwächer ist das, was da rauskommt. Und es ist nicht nur leise, es ist zudem auch noch verzerrt. Ja, denn es wurde absichtlich nach der eben angesprochenen RIAA-Kurve verändert. Das heißt also, die Höhen wurden künstlich erhöht, die Bässe wurden künstlich niedriger gemacht, damit wir eben das Ganze dann gleich wieder umkehren können, reversieren können. Und das wurde auch natürlich gemacht, um Platz auf der Schallplatte damals zu sparen. War einfach damals so. Man hat sich aber gedacht, hey, die Technik ist gar nicht so verkehrt, verfolgen wir weiter. Pass auf. Dieses Prinzip findest du heute nämlich digital wieder, zum Beispiel in DAWs, also Digital Audio Workstations. Dann findest du es bei der Restauration alter Aufnahmen. Ihr kennt das ja, dass man vielleicht aus einer Schallplatte was Digitales machen möchte. Aber auch in spezialisierten Audio-Plugins oder auch bei Streaming-Diensten, die jetzt die gezielte Loudness-Compensation oder Klangentzerrung anwenden. Muss aber erwähnen, dass in der modernen Welt das Ganze nicht mehr über Kondensatoren und Widerstände läuft. Also ich zeige euch auch später in der Folge noch aktive und passive Elemente, wo ihr dann seht, okay, früher mit Widerständen, Kondensatoren, heute mit Operationsverstärkern und so weiter, Rechner, läuft alles über digitale Software, also digitale Equalizer, die ahmen diese alte RIAA-Kurve eben nach, aber nicht zum Platzsparen, sondern zur Klangkonstruktion und zur Pegeloptimierung. Ja, ihr kennt das ja, wenn ihr zum Beispiel ein Video schneidet, wer von euch ein Video schneidet, aber auch wenn man was aufnimmt, ja, man kann ja am Equalizer auch so ein bisschen spielen. Ihr könnt ja auch, wenn ihr das, beim Radio gibt es ja auch Rock, Klassik und so weiter, und dann wird ja immer wieder am Treble und am Bass und so weiter wird ja rumgespielt, oder ihr macht es händisch selber, und es ist im Prinzip genau das, ja, eben genau diese Technik, diese einfach nur diese Pegeloptimierung, Klangrekonstruktion, also so ein Phonosignal, ganz kurz nochmal, heißt im Prinzip, ist, dass es ungefiltert, leise und klanglich verzerrt. Und deshalb braucht es eben zwingend so ein paar Sachen. Einmal den Vorverstärker, den Preamp, um das Flüstern eben laut zu machen, zu verstärken, ja, 100-fach. Oder auch eine RIAA-Entzerrung, um eben diese Klangverzerrung wieder rückgängig zu machen. Also erstmal verstärken und entzerren. Habe ich ja alles schon gesagt. Nur, dass ihr es mal jetzt nochmal im Kontext gehört habt. Und ohne diese beiden Schritte würdest du Musik hören wie durch ein altes Dosentelefon. Leise, blechern, unausgewogen. Okay, kommen wir jetzt aber mal zum Line-Out. Quelle 5, wer gerne mitlesen möchte, ist von denovo.com. Line-Out. Das ist ein Ausgang mit einem ausreichend starken Signal. Das ist diese angesprochene 0,3 bis 1 Volt, damit dein Verstärker oder der aktive Lautsprecher direkt was damit anfangen können, ohne zusätzliche Vorschaltung bzw. ohne Preamp, also ohne Vorverstärkung. Also so ein Line-Out, den kannst du dir vorstellen wie einen Gartenschlauch jetzt direkt an den Feuerwehrhydranten. Ja, volle Power, jede Düse bekommt ordentlich Druck. Und genau das macht das Line-Out-Signal. Es liefert ein fertiges, kräftiges Musiksignal mit, sagen wir mal, genug Wumms zwischen 0,3 und 1 Volt, damit dein Verstärker oder der aktive Lautsprecher sofort loslegen können, wie gesagt, ohne den Vorverstärker. Aber jetzt nochmal ganz kurz, muss ich da an der Stelle kurz anhalten, denn woher weiß denn eigentlich mein Plattenspieler, meine Box, alles, woher wissen die denn, wie stark so ein Signal ist? Und woran erkennt man, ob es eher wohnzimmerlaut ist oder konzertfähig? Weil da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Und ich habe ja gesagt, ich möchte euch zu Audio-Experten machen. Und ich sage euch, das habt ihr alles schon mal irgendwo gesehen. Pass auf. Und genau da kommen nämlich DBU und DBV ins Spiel. Dazu Quelle 6 könnt ihr gerne nachlesen. Wirklich sehr, sehr interessant. Aber ich packe es euch mal so kompakt wie möglich zusammen, dass wir alle damit was anfangen können. DBU und DBV, das sind einfach Maßeinheiten für Lautstärke, aber in Volt. Also im Prinzip, als ob ich die beiden nebeneinander halte. DBU bedeutet nämlich dabei Dezibel bezogen auf 0,775 Volt RMS, also Root Main Square. Und DB, Dezibel, U stammt historisch vom griechischen Buchstaben vom Mikro, also μ, der früher als unloaded stand, also ohne Last. So, also DBU ist eine Maßeinheit für elektrische Signalspannung, zeigt also, wie laut mein Signal ist, unabhängig vom Widerstand, der am Ende angeschlossen ist. Und diese 0 dBU, ihr habt das bestimmt schon mal irgendwo gelesen, dieses kleines D, großes B, kleines U. Das entspricht, wie gesagt, diesen 0,775 Volt RMS, gerade angesprochen, Root Mean Square. Und bedeutet so viel wie Effektivspannung und ist, sag ich mal, für Studios und Profis, ja. Wenn jetzt so ein Signal plus 4 dBU hat, liegt es etwa bei 1,23 Volt Effektivspannung, also RMS. Und das ist typisch jetzt für professionelle Audiotechnik, zum Beispiel Studio-Interfaces oder Consumer-Geräte, ja, was wir alle so benutzen. Als Vergleich, die 0 dBU ist im Prinzip so normaler Wasserdruck im Haus und die plus 4 dBU ist schon der Feuerwehrschlauch. Ja, da hast du schon wirklich ein gutes Signal. Und dann habe ich ja gesagt, gibt es ja noch DBV. Und DBV, das bedeutet, ist ähnlich, aber der Bezugspunkt ist jetzt ein anderer, technisch gesehen. 0 DBV entspricht genau einem einzigen Volt Effektivspannung, ja, also quadratischer Mittelwert, RMS. Kannst du dir vorstellen, wie du fährst mit dem Auto durch Berge, ständig rauf und runter. Und die RMS-Spannung ist wie der durchschnittliche Energieverbrauch deiner Fahrt. Also sie zeigt, wie viel echte Kraft in einem Wechselstromsignal steckt. Du gibst Gas, wenn du hochfährst, und runter lässt du rollen. Gibst Gas, wenn du hochfährst, runter lässt du rollen. Und das, was so der Mittelwert davon ist, das ist so dein RMS, ja? Und so minus 10 dBV sind circa 0,36 Volt, 316 Volt, ist typisch für DVD-Player, Laptops, günstige Verstärker, Consumer-Geräte, die wir benutzen. Und vergleichbar ist es mit einer Regentonne. Ja, diese minus 10 dBV reicht für Zimmerlautstärke, aber nicht für Konzertpegel. Und bei dBV sagt ihr also nochmal, wie laut dein Signal ist, immer bezogen auf 1 Volt. RMS sagt dir, wie viel Power das wirklich bedeutet. Ja, nicht nur Spitzen, sondern echte nutzbare Energie, also der Effektivwert. So, und das sind so Sachen, wenn du in der Audiotechnik unterwegs bist, ja, musst du wissen, okay, brauche ich 0, okay, brauche ich plus 4, da sind schon die Studios. Wer sich mit Audiotechnik beschäftigt, der braucht das eher. Ja, ich versuche hier nur mal allgemein über diese Technik aufzuklären, was das so bedeutet, könnt ihr euch gerne nochmal reinlesen. So, jetzt kommen wir aber mal zu Quelle 7, nämlich, was ist ein Preamp? Ja, und für was brauchst du es? Also der Preamp, haben wir ja schon geklärt, ist ja dieser Vorverstärker. Das ist ein Gerät, das ein schwaches Signal, also die 2 Millivolt vom Plattenspieler oder einem Mikrofon, auf Line-Level, weil das Line-In, Line-Out, das braucht ja gar nichts, das macht ja das schon, ja, ist ja schon der Feuerwehrschlauch. Und das Preamp macht eben aus dem Pfützenwasser dann erst den Druck hoch, ja. Und macht es auch noch rauschärmer, ja. Das passiert oft direkt vor dem Hauptverstärker und daher auch der Name Vorverstärker. Ja? Wie gesagt, denk mal an so eine Mini-Pumpe, die Wasser, also das Signal vom Mikro- oder Plattenspieler, nur wenige Millivolt hochpumpt auf Wasserdruck und genau auf das Niveau, das dein Verstärker am Ende braucht. Also der Vorverstärker bereitet das Ganze für den Verstärker so weit vor, dass er direkt damit arbeiten kann. Und damit wird das Signal gleichzeitig auch noch stabiler und sauberer, weil sie sich gedacht haben damals, ja gut, okay, jetzt haben wir das hochgepumpt, ja, das Signal im Prinzip, wir haben es schön hörbar gemacht, Aber es hört sich nicht toll an. Ja, gut, komm, lass uns das Ding auch gleich noch entzerren. Ja, lass uns da gleich noch ein bisschen Rauschen rausmachen, stabiler. Dann haben wir im Prinzip gleich ein komplettes, ein kompaktes Produkt. Ja, so. Und technisch bringt so ein Preamp, wie gesagt, schwache Signale, so die 2 Millivolt, auf Line-Level, also diese 0 dBU, beziehungsweise 0,3 bis 1 Volt. Denkt dran, dBU wissen wir jetzt. So, und das sorgt für klaren und rauscharmen Sound. Jetzt kommen wir aber noch zu Quelle 5, passt auf, Quelle 8, sorry. Und zwar, ja, das ist ja das Geile, jetzt kommen wir nämlich zu der modernen Technik, aktives Interface. Oder auch USB-Audio-Interface. Geile Geschichte, wenn ich euch das jetzt erzähle, denkt ihr euch, warum hast du uns nicht gleich davon erzählt? Also, so ein aktives Interface, das ist die Quelle für Musiker und Podcaster. Dabei handelt es sich nämlich um ein kleines Gerät, also ein USB-Audio-Interface, das analoge Signale, zum Beispiel Mikro oder ein Instrument, das ist ja alles analog. Ich spreche ja, oder die Musik ist ja ein Ton und das muss ja erstmal digitalisiert werden. Es ist ja wie bei der Aufnahme, erstmal muss das Ganze von analog in digital, ja, und dann wird das Ganze verstärkt durch dieses Audio-Interface, durch dieses aktive Interface, USB-Interface, digitalisiert und direkt auch noch mit einem Equalizer versehen, damit dein Rechner es perfekt verarbeiten kann. Das heißt also, du schließt es an und du kannst im Prinzip dann dieses verstärkte Signal, was digitalisiert ist, gleich noch wieder bearbeiten, geiler machen, ja, ein bisschen hier das Rauschen raus, so ein bisschen mehr Bass brauche ich, ich brauche ein bisschen mehr das, ich will die Höhen, ich will die Tiefen, und dann kannst du es wieder ausspucken lassen als neuen Sound, kannst es konvertieren, ja, genial. So, also stell dir das Interface wie einen cleveren Wasserfilter mit Schlauch vor, wenn wir beim Wasserbeispiel bleiben, ja, du gibst ihm das schwache Wasser aus der Pfütze, dein Analogsignal, und das aktive Interface pumpt es auf, filtert es und verwandelt es in Bits und Bytes für den PC und dann wandelt es das Ganze wieder in den sauberen Sound für deine Boxen. Also alles in allem zusammen. Ja, es enthält den Preamp, den AD-Wandler, also Analog-Digital-Wandler, den Digital-Analog-Wandler, Schnittstellen, damit eben dein PC ordentlich Sound verarbeitet. So, und jetzt wissen wir es also, die sind natürlich auch nicht günstig, ja, da gibt's teurere, gibt's günstigere, fangen so ab $94 habe ich jetzt hier bei der Quelle, was ich für dich verlinkt habe, ja, gibt's aber auch, da fangen die an, ja, es gibt auch günstige, klar, muss man aber so, wer günstig kauft, kauft doppelt, ihr wisst es. Jetzt wissen wir aber also, wie wir aus einem schwachen Signal ein starkes und verarbeitbares Signal machen können, weil das ist ja das, was der Lukas erstmal gefragt hat, okay, was brauche ich denn da alles, haben wir jetzt erstmal so. Was ist jetzt aber die eingangs angesprochene RIAA-Kurve? Weil das wollte ich gerne noch mit dir klären und für die Technikbegeisterten ist das bestimmt nochmal was, ja? Und warum klingt jetzt ohne diese Kurve alles wie Blechdose? Stell dir vor, du flüsterst eine Nachricht und schickst sie durch ein Megafon, aber bevor sie am anderen Ende ankommt, muss sie rückwärts geflüstert werden, damit sie wieder normal klingt. So, hört sich jetzt erstmal komisch an, aber genau das war die Technik damals. Denn genau das passiert bei der Schallplatte. Beim Pressen von der Schallplatte wird nämlich der Ton absichtlich verzerrt, also künstlich verändert. Die Höhen werden übertrieben laut und die Bässe übertrieben abgesenkt. Ja, fast auf null. Warum hat man das gemacht? Damit die Rille auf der Platte weniger rauscht und länger hält. Also auch für die Haltbarkeit. Tolle Sache. Und diese technische Verformung, die nennt sich eben RIAA, Entzerrungskurve. Und beim Abspielen macht eben deine Phono-Stufe das Ganze rückgängig. Ja, also wie ein Audio-Gegengift. Sie senkt die Höhen wieder ab, also hoch wieder tief. Und die Bässe hebt es an. Und erst dann klingt die Musik wieder so, wie sie soll. Nur es muss halt verstanden werden, deswegen braucht es ja diesen Standard. Egal, wo ich weltweit diese Platte hinschicke, wir brauchen erstmal diesen Standard, dann machen wir unsere Platten alle so und dann wird Geld verdient. So, also Ton rein, absichtlich verzerren, auf der anderen Seite wieder gerade biegen. So kannst du es dir vorstellen. Es muss nur reversiert werden, deswegen sagt man, es muss andersherum abgespielt werden. Aber wie gesagt, das Prinzip, das ist kein Relikt aus alten Zeiten. In modernen Audio-Produktionsprozessen, Capture-Tools und auch Rettungs-Plugins, wird dasselbe Konzept digital angewendet. Man spricht häufig, logischerweise, dann von digitaler RIAA-Entzerrung. So, oder REAA-Plugins, ne? Zum Beispiel beim Archivieren alter Vinylplatten auf PC. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft das gemacht wird. Ich habe Kollegen gehabt, die haben noch alte Videokassetten digitalisieren wollen, ja? Also lacht da jetzt nicht oder denkt euch, wer macht denn sowas? Na, ist einfach cool gewesen, ja? Und auch direkt über Equalizer Add-ons, zum Beispiel Audio Capture Software. Und ich habe euch ja jetzt noch versprochen, okay, es gibt ja, Vinyl nutzt ja jetzt REAA, Ton rein, absichtlich verzerren, Bass runter, Höhen rauf, auf Platte, beim Abspielen zurückverformen, wieder saubere Musik. Und das ist im Prinzip das alte, die alte Technik, da wurden Widerstände, Kondensatoren, ich habe euch mal so eine Schaltung von Selbstbau-Phono, Vorverstärkung in der Übersicht, habe ich euch mal eine Quelle verlinkt, ja, ist Quelle 9, oder? Ist es 10? Ich muss mal gerade, schau mal gerade, ist es die, passiv ist die 10, genau, Quelle 10, könnt ihr gerne mal nachlesen, da habe ich euch das Ganze reingepackt, die passive. Dann habe ich noch die aktive, ja, die ist auch in derselben Quelle im Prinzip drin. Bei der modernen Technik setzt das Prinzip nämlich digital um. Zum Beispiel in Software-Tools, digitalen Equalizern, Archivierungsprozessen. Also digitale REAA-Kurvenfilter verformen das Ganze zurück wie beim Vinyl, aber vollständig am Rechner eben. Ja, hilft beim sauberen Digitalisieren und auch Restaurieren von dem Ganzen. Ja. Und wie gesagt, die Bauteile, die dafür zuständig sind, sind, wie gesagt, bei diesen passiven, sind es Widerstände und Kondensatoren und die aktiven REAA-Schaltungen, die nutzen halt Operationsverstärker, OP-Amps, ja, um präzise filtern und Signalverluste auszugleichen. Und zum Schluss habe ich jetzt noch billiger.de aufgerufen, ja, wer es gesehen hat auf YouTube, nämlich der Praxistipp für Lukas aus Südtirol. Lieber Lukas, bei deinem Philips-Plattenspieler aus den 70ern, Quelle 1, ihr erinnert euch, sieht's so aus. Also, der Ausgang liefert ja nur ein schwaches Phono-Signal. Aber das braucht eine Phono-Stufe mit REAA-Entzerrung. Sonst bleibt's leise, flach und verzerrt. Also, was du zum Beispiel brauchst, habe ich bei dir, wie gesagt, in Quelle 12 verlinkt. Der ist echt saugünstig, also keine 30 Euro. Habe ich hier den Behringer PP400. Und das ist im Prinzip, ja, es ist ein Phono-Verstärker, ja, ein Preamp, ein externer. Und für den Anschluss wirklich ganz, ganz easy, du hast da nicht viel Möglichkeiten, ja. Den Philips-Ausgang, den machst du an den Phono-In, ja, des Preamps. Dann hast du den Line-Out des Preamps weiter zum Verstärker, ja, AUX, CD und so weiter. Das Massekabel musst du natürlich anschließen, also an Ground, um Brummen zu vermeiden. Ja, ihr kennt das ja, wenn ihr den Ground nicht drin habt, dann habt ihr so dieses, das hört sich nicht cool an, deswegen unbedingt anschließen. Und dann kannst du alles starten. Und ich finde einfach, dadurch, dass das so günstig jetzt hier ist, kann man da mal einen Versuch reinstecken. Du machst da auf jeden Fall nichts kaputt. Und ich verspreche dir, du wirst das Ding auf jeden Fall gut gebrauchen können. Ich mag diese Technik, ja, also wirklich kann ich dir empfehlen. Kannst du mal schauen, aber das Signal sollte damit wirklich deutlich kräftiger und sauberer sein. Okay, in Quelle 12 habe ich es dir verlinkt. Und jetzt noch zum Abschluss, kurze Zusammenfassung, weil es war wirklich eine vollgepackte Folge und ich habe versucht, es immer wieder mit Wasserbeispielen, ja, irgendwie dir nahe zu bringen, aber ich denke und ich hoffe, dass ihr alles verstanden habt, dass technisch anspruchsvoll war es, aber was du heute einfach mitgenommen haben solltest, ist, erstens, was ist ein Phono-Signal? Ja, ist extrem leise, diese 2 Millivolt bis 5 Millivolt, verzerrt nach der sogenannten REAA-Kurve, nach diesem amerikanischen Standard und unverstärkt, also ohne Verstärkung, klingt es blechern, schwach, wie das Kind in der ersten Reihe und du bist in der letzten Reihe und das Kind flüstert, ja, also nicht wirklich. So, dann hast du Line-Out, verstanden, das habe ich ja auch erklärt, ja, Line-Out liefert ja ein starkes, verarbeitetes Signal, also diese 0,3 bis 1 Volt, schon jetzt bereit oder für Verstärker oder Lautsprecher ohne zusätzliche Technik, ja, der spuckt dir das direkt aus. Ich habe dir den Unterschied zwischen DBU und DBV erklärt. Also die Messwerte für Spannung, 0 dBU waren ja diese 0,775 Volt, also Studiopegel, plus 4 dBU waren ja 1,23 Volt, also schon der Profipegel. Und minus 10 dBV sind so ungefähr 0,316 Volt, also Wohnzimmerpegel. Deswegen überleg mal, einmal hast du ein Studio, dann hast du Profi- oder Konzertpegel und dann hast du den Pegel für daheim. Und das sind im Prinzip diese drei Zahlen, die du dir mal merken musst, ja, mit diesen 0 dBU, plus 4 dBU oder minus 10 dBV, dann weißt du, wo in welche Richtung das Ganze hingeht, um eben für deine Audiosignale, benutzt du zu Hause, im Studio oder auf Konzert. Denkt mal drüber nach, die Eventtechniker, die wissen da, glaube ich, noch besser Bescheid, könnt ihr gerne mal fragen. Also ich habe immer wieder Respekt vor dem Job, ich habe das auch schon hier und da mal abgefilmt. Ist schon ganz cool. Also diese Werte sind entscheidend, damit Geräte harmonieren und eben nicht flüstern. Ich habe dir erklärt, was ein Preamp ist, also ein Vorverstärker, wandelt extrem schwache Phonosignale, also diese Millivolt-Signale, in ein starkes Line-Level-Signal, also das, was dein Line-Out schon ausspuckt, eben um und entstört es auch noch gleichzeitig. Merkt ihr also, ohne Vorverstärkung hörst du wenig bis gar nichts. Und dann habe ich erklärt, wie toll so ein aktives USB-Interface ist, ja, also die kombinierte Power aus Preamp, AD und DA-Wandler, also ideal, wenn du analog und digital kombinierst, Podcast-Aufnahme über den PC, so wie das ich hier mache. Und wir haben über die RIAA-Kurve gesprochen, also diesen analogen Trick beim Plattenpressen, Höhen pushen, Bässe cutten, beim Abspielen reversiert, also umdrehen, damit Musik natürlich klingt, heute digital, oft in Equalizer-Plugins. Außerdem haben wir über die Schaltungstypen gesprochen, also passiv und aktiv, dass die passiven früher diese ganzen Widerstände und Kondensatoren, heute mit den aktiven eher mit den Operationsverstärkern, ja, präziser für anspruchsvollere Audioketten. Und zum Schluss natürlich noch der Praxistipp für Lukas aus Tirol. Grüße gehen raus und ich hoffe, die Folge hat dir so ein bisschen geholfen, dem einen oder anderen auch so ein Auge geöffnet. Ja, das war jetzt wirklich, wie gesagt, eine technisch anspruchsvolle Folge. Ich habe aber versucht, es so einfach wie möglich rüberzubringen in diesem Audioformat. Und wenn du sagst, hey, passt, alles cool, würde ich mich über einen Daumen nach oben beziehungsweise 5 Sterne auf Spotify freuen und noch einen Kommentar. Vielleicht noch irgendwie, wenn du eine Rückfrage hast, gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Findest du übrigens auch, wie schon gesagt, für einen neuen Rechner den Spendlink auf PayPal. Nein, kleiner Spaß am Rande, sollst du natürlich nicht machen, sondern da findest du das Kontaktformular zu mir. Das schickst du ab, wenn du eine Frage hast, Feedback, Kritik. Ich soll vielleicht ein Mittwochsrechen- oder VDE-Meisterschule-Video machen, dann auch gerne über dieses Kontaktformular. Vielleicht möchtest du aber auch 1:1 Nachhilfe haben, kannst du darüber auch mittlerweile buchen. Über meinen Kalender kannst du dich gerne eintragen für einen freien Termin, dann setzen wir uns 1:1 zusammen. Und dann kann ich dich für die Prüfung vorbereiten, Zwischenprüfung, Abschlussprüfung Teil 1, Abschlussprüfung Teil 2, Gesellenprüfung Teil 1, Gesellenprüfung Teil 2, also sowohl für die IHK-Prüfungen als auch für die der Handwerkskammern kann ich dich da sehr gut unterstützen. Wie gesagt, kannst du alles gerne anfragen. Innerhalb der nächsten 7 Tage kriegst du safe von mir eine Antwort, aber du solltest dich früh genug eintragen und nicht erst sagen, ah, ich brauch's morgen, weil ich brauche auch schon ein paar Tage, um mich perfekt auf dich vorzubereiten. Und wenn du sagst, du möchtest absolut gar nichts mehr verpassen, was meinen Podcast angeht, dann trag dich auch ganz gerne über meine Website in den Newsletter ein. Einmal im Monat, am Ende des Monats, schicke ich den raus. Du siehst, was im vergangenen Monat gelaufen ist, die Highlights und was dich im kommenden Monat so erwartet, ja, so ein bisschen reinsneaken, damit du eben weißt, das trage ich mir ein, das interessiert mich total, vielleicht interessiert dich ein anderes Thema überhaupt nicht, keine Angst, du wirst nicht zugespammt, eine einzige E-Mail pro Monat, wo du eben diesen Newsletter erhältst, dann siehst du, ey, das erwartet dich, das kommt, und wenn deine Folge gar nicht dabei ist, du weißt, über das Kontaktformular meiner Website kannst du das gerne abschicken, innerhalb der nächsten 7 Tage kriegst du safe von mir eine Antwort. Und jetzt noch zum Schluss, wie gesagt, ich sage ja immer, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Das Zitat von heute kommt vom Gründer von Quad Electroacoustic, ist ein britischer Hersteller hochwertiger Hi-Fi Audioausrüstung, gegründet 1936. Und Quad steht dabei für Quality Unit Amplifier Domestic. Und der Gründer Peter J. Walker, der sagte mal, passend zu dieser Folge, "An amplifier should within its limits be nothing more than a straight wire with gain." Ein Verstärker soll rein und unverfälscht sein. Er soll die Musik nur kräftiger, nicht anders klingen lassen. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.